Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Am Freitag ist mir das passiert, womit man denkt, das passiert definitiv nur anderen. Mir kann das gar nicht passieren, denn ich bin ein absolut sicherer Autofahrer. Ja? Mir passieren beim Autofahren keine Fehler. Meine Unfallstatistik ist fast blütenweiß. Das Einzige, was ich mal angefahren habe, war mit 18 eine Laterne beim Rückwärtsausparken. Ich glaube, viel mehr ist nicht passiert. Und ich glaube, hier in Vosfelde habe ich auch mal eine Laterne angefahren. Ansonsten war es das. Ja? Und alle anderen machen die Fehler, ich nicht. Ich stand also am Freitag gegen 17 Uhr, es war schon dunkel, etwas gedankenverloren an einer Ampel und merkte im Augenwinkel, da wird was grün. Also Gang rein, losgefahren, meine Tochter von hinten, Papa, da ist doch rot. Ich so, nö, da war grün. Und fahr weiter und auf einmal hupt es links neben mir und ich sehe, wie jemand voll in die Eisen geht und denk mir, war da vielleicht doch rot. Und so langsam dämmert es mir, da war nicht grün, das, was grün geworden war, war die Fußgängerampel. Die Fußgängerampel war grün, alles andere war rot. Und ich bin einfach gefahren. Falls das jemand sieht, der davon betroffen war, hier im Saal sitzt oder so, ich war es, ich entschuldige mich hiermit in aller Form, ich habe da tatsächlich etwas übersehen, es war mir hochnotpeinlich und es hätte fast geknallt, weil ich etwas übersehen habe, wo ich gedacht habe, niemals würde mir das passieren. Wenn man Dinge übersieht, kann das manchmal sehr schnell sehr böse und sehr unangenehme Folgen haben, bis dahin, dass Menschen tatsächlich durch so ein Verhalten wie von mir, was ja noch nicht mehr beabsichtigt war, im Zweifel in Lebensgefahr geraten. Im Zweifel sogar, was noch Schlimmeres passiert. Einfach nur, weil ich etwas übersehen habe. Die Geschichte, um die es heute geht, Esther hat das schon ein bisschen angedeutet, handelt auch davon, dass Menschen in dem Fall übersehen werden. Und dieses Übersehen werden hat tatsächlich ganz schön schlimme und weitreichende Konsequenzen für Menschen. Dabei beginnt unsere Geschichte so unglaublich verheißungs- und glaubensvoll. Es ist die Geschichte von Abraham. Und am Anfang der Geschichte von Abraham steht eine Gottesbegegnung. Da heißt es, dass Gott zu Abraham sprach und ihn aufforderte, sein Land zu verlassen, seine Verwandtschaft, seine Freunde, alles das, was ihm Sicherheit gibt, zu verlassen. Ziel? Unbekannt. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Lohn? Der Segen Gottes. Der Segen Gottes und die Verheißung, dass Abraham ein Segen für noch so viele Völker sein soll. Und das hat Abraham irgendwie gepackt. Dieser göttliche Eindruck, diese Begegnung mit dem Heiligen hat ihn gepackt und er hat tatsächlich die Sachen zusammengesammelt und ist losgezogen. Ziel unbekannt. Voller Glaubensmut und Glaubensdrang und Vertrauen hat er alles hinter sich gelassen. Und so zog er, und es dauert nicht lange, der Bericht in dem Land, wo er dann untergekommen war, in Kanaan eine Hungersnot aus, und ihn treibt es nun, weniger vom Glaubensmut getrieben, sondern aus der Not getrieben, weiter in die Fremde. Und es treibt ihn nach Ägypten. Und je weiter er sich dort hineinbewegt in dieses fremde Land, desto weniger ist vom Glaubensmut von dermaleinst zu spüren, sondern das, was ihn jetzt packt, ist die nackte Angst. Und zwar um sein eigenes Leben. Ja, er hat eine wunderhübsche junge Frau an seiner Seite und er hat jetzt die Angst, dass die Oberen von Ägypten denken, ach Mensch, das ist eine schöne Frau, töten wir den Abraham, dann bekommen wir die schöne Frau. Diese Gedanken sind in Abrahams Kopf, die hat keiner ausgesprochen, ja, die geistern so rum und aus diesen Gedanken wird Angst und aus der Angst wird eine Handlung, die so gar nicht verheißungsvoll ist, sondern er verkauft jetzt seine Frau als Schwester an den Pharao und bekommt dafür sogar noch ein paar Güter. Ochsen, Schafe, Ziegen und Sklaven, wichtig für den weiteren Verlauf der Geschichte. Dabei wird wahrscheinlich auch eine ägyptische Sklavin gewesen sein, die Hagar heißt, dazu später mehr. Naja, die Geschichte mit dem Pharao und der Schwesterfrau von Abraham, die geht nicht so richtig gut aus. Es kommen Plagen und der Pharao merkt, dass da was nicht stimmt. Der ganze Plan fliegt auf und ja, Abraham bekommt seine Frau zurück, muss aber das Land verlassen. Soweit, so schlecht. Gerade noch mal gut gegangen, weil Gott dann doch eingegriffen hat. Gerade noch mal so die Kurve bekommen. Dann ist aber noch so was anderes. Dann ist da noch diese große Verheißung, dass Abraham ja eigentlich Papa werden soll. Vater, Stammvater eines großen Volkes. Problemanzeige, seine Frau wird nicht schwanger. In der damaligen patriarchalischen Gesellschaft auch ein großes Problem in mehrfacher Hinsicht. Und irgendwie sind sie so in dieser Klemme. Da ist die Verheißung Gottes, du sollst Stammvater werden. Und da ist meine Frau, die keine Kinder bekommt. Und im damaligen Kontext war das die Schuld der Frau. Also überlegen Sie, was können wir machen? Und wieder passiert etwas, wo Sie menschlich eingreifen und menschlich etwas forcieren. Und so beschließen Sie, ja, dann schlaf halt mit meiner Sklavin. Und die wird dir dann einen Sohn gebären, so die Idee von Sarah. So passiert es auch. Hagar wird schwanger. Hagar bleibt eigentlich in diesem ganzen Kontext namenslos. Also wird zumindest von Abraham und Sarah nicht einmal mit Namen erwähnt, sondern immer nur von der Magd oder der Sklavin geredet. Und man merkt schon, ich glaube, dieses Dreiecksverhältnis ist so ein bisschen ungünstig, ist so ein bisschen schwierig, bisschen psychotisch. Denn als Hagar schwanger wird, setzt die Eifersucht logischerweise bei Sarah ein. Die Hagar macht gar nichts Schlimmes, die fühlt sich nur in dem Moment einmal irgendwie ein bisschen besser. Weil die Sarah, die findet das richtig uncool, dass diese Hagar jetzt schwanger ist. Und nach einem Beschluss zwischen Abraham und ihr wird jetzt Hagar richtig geknechtet, richtig rangenommen, richtig niedergehalten, drangsaliert. Sie ist also nicht nur arbeitskraftstechnisch total ausgebeutet, sondern auch sexuell ist sie ausgebeutet worden. Ein Desaster in dieser vermeintlichen Beziehung, was man vielleicht gar nicht mehr richtig Beziehung nennen kann. Und irgendwann wird die Situation von der Hagar gefühlt so schlimm, dass sie völlig verletzt, verzweifelt, übersehen, diskreditiert, runtergemacht, verachtet in die Wüste flieht und dort an einem Brunnen strandet. Ein menschliches Desaster. Eine Geschichte des Übersehens. Eine Geschichte der Nichtverantwortung, gerade von Abraham, der sehr passiv in der ganzen Geschichte bleibt, schlecht wegkommt erzählerisch. Und eine Frau, die jetzt schwanger irgendwo völlig verzweifelt sitzt. Den sicheren Tod vor Augen. Die Geschichte vom Übersehen werden. Eine Geschichte, die, obwohl sie mehrere tausend Jahre alt ist, brandaktuell ist. Eine Geschichte, die uns heute berührt und die etwas mit mir zu tun hat. Denn die Geschichte fragt mich ja auch, wo bist du denn übersehen worden? Wer hat dich übersehen? Vielleicht bist du übersehen worden in der Schule ein klassischer Ort, wo man gerne mal übersehen wird. Habe ich selber erfahren. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du dich anstrengen. Wenn der Lehrer seinen Stempel hat, wenn die Mitschüler und Mitschülerinnen ihren Stempel haben über dich, dann bist du ganz schnell übersehen. Nicht geachtet. Dann wirst du gesichtslos. Heute nennt man das vielleicht Mobbing. Und dann wirst du nicht mit Namen angesprochen. Ich habe das selber erfahren. Dann wird dein Name verhunepiept. Dann wird aus dem Namen, den deine Eltern dir gegeben haben, irgendwas ganz Abstruses und Seltsames. Und damit wirst du gesichts- und identitätslos. Das ist das, was so weh tut. Vielleicht bist du aber auch übersehen worden im Kontext deiner Familie. Vielleicht hat dein Vater, deine Mutter dich übersehen. Das schmerzt. Und die Sätze, die dann noch mitgegeben worden sind. Und der Moment, dass du nicht antworten konntest und dein Mund zu war und du geschwiegen hast, weil du keine Kraft hattest, etwas zu erwidern. Oder du bist übersehen worden, was leider auch sehr häufig passiert, im Kontext der Gemeinde. Du bist in der Gemeinde übersehen und keiner nimmt dich wahr. Das ist auch sehr schmerzhaft, weil das eigentlich der Ort sein sollte, wo du gesehen bist. Der Text fragt aber auch andersrum, wo übersiehst du Menschen? Wo bist du blind? Wo bist du passiv? Wo hast du deine Urteile gefällt, die mit Sehen nichts zu tun haben? Wo hast du deine Meinungen gefällt, ohne dich hinreichend mit den Menschen, die sie betrifft, deine Meinung, beschäftigt zu haben? Wo redest du über Minderheiten, als ob es sie nicht geben würde? Als ob sie kein Recht hätten? Wo redest du über Menschen anderer Herkunft, anderer Religion oder einer anderen sexuellen Orientierung so, als hättest du das einzig Richtige und als wärst du der einzig Richtige und verachtest damit und übersiehst damit Menschen. Zahlreich und vielfältig passiert auch in unserer Gesellschaft, auch in unserer Gemeinde. Insofern ist der Text ein brandaktuelles Geschehen, eine brandaktuelle Erzählung. Gott sei Dank endet die Geschichte von Hagar nicht am Brunnen. Sie endet nicht am Brunnen und hört dort auf, sondern sie geht weiter. Und sie geht weiter in 1. Mose, Kapitel 16, ab Vers 7, und ich lese Vers 7 bis 14. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lahai Roi. Das heißt, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Was passiert hier? Hier passieren einige ganz wichtige, elementare Dinge. Ganz interessant. Vielleicht das Allerwichtigste, was passiert ist, dass Hagar das erste Mal in der ganzen Geschichte mit ihrem Namen angesprochen wird. Die Hagar ist eine Person. Sie ist nicht einfach Sklavin. Sie ist nicht einfach Bedienstete, deren Arbeitskraft und sogar Sexualität man ausbeuten darf. Sie ist eine gesehene Person. Sie wird von Gott selber mit ihrem Namen angesprochen. Das ist vielleicht das Wertschätzendste, was man einem Menschen geben kann. Ihn mit Namen ansprechen. Ich habe das Beispiel schon häufig gebracht im Kontext von Wolfsburg. Jeder VW-Mitarbeiter kennt seine Stammnummer. Bei Gott bist du mehr als eine Nummer. Bei Gott hast du einen Namen. Das Zweite, was total wichtig ist, und was auch so typisch Gott ist, wir wissen das später dann auch bei Elia, ist die Geschichte sehr ähnlich. Gott fragt. Ist ja ganz entspannend, ne? Wenn Gott fragt, möchte man ja meinen, er weiß ja sowieso alles. Aber darum geht's nicht. Es geht ja um die Person. Wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Das sind die Fragen der Identitätssuche. Das sind die Fragen, die ich in der Seelsorge genauso stelle. Und meistens passiert es dann, dass Menschen anfangen zu reden. Das sind Gesprächsöffner. Wo kommst du her? Was sind deine Wurzeln? Was beschäftigt dich? Was bewegt dich gerade? Was ist in deinem Herzen? Das steckt hinter der Frage, wo kommst du her? Und was ist deine Idee eigentlich vom Leben? Was planst du denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Das ist die Frage der Zukunft. Wo gehst du hin? Was passiert denn jetzt? Das aktiviert Menschen und das ist das, wo ich denke, dass Gott das bei Hagar möchte. Erzähl doch mal. Bisher bist du nie zu Wort gekommen. Man hat dich nie nach deiner Meinung gefragt. Man hat dich nie nach deinem Willen gefragt. Man hat einfach immer nur gemacht. Die Mächtigen haben Macht über dich gehabt und durften mit dir machen, was sie wollen. Keiner hat dir jemals zugehört. Jetzt ist deine Zeit. Jetzt höre ich. Der Lebendige dir zu. Wenn sonst keiner zuhört, ich höre zu. Ich gebe dir die Zeit, die du brauchst. Weitere spannende Beobachtung, wenn man in den Text einsteigt. Hagar ist der erste Mensch, dem ein Engel begegnet, der Engel des Herrn. Und Hagar ist eine Ägypterin. Sie ist eine Fremde im Kontext von Abrahams Clan. Sie gehört eigentlich gar nicht dazu. Sie ist eine Sklavin, eine Minderheit. Wir dürfen durchaus hinhören, wem Gott hier begegnet. Einer ausländischen Frau, die menschlich keine Rechte hat. Diesen Menschen begegnet Gott. Mehr noch, er begegnet ihr nicht nur, sie bekommt sogar eine Verheißung. Es ist die erste Frau in der Bibel, die eine Verheißung bekommt. Nach ihr folgen dann so Personen wie Hannah oder später auch Maria, die Mutter von Jesus. Aber sie bekommt die Verheißung einer Stammmutter. Das ist die erste Frau. Vorher die Verheißung galt Abraham, nicht der Sarah. Jetzt ist es die Hagar, der diese Verheißung gilt. Du wirst Stammmutter eines großen Volkes. Sie ist von Gott gesehen. Und dieses Gesehenwerden von Gott wiegt mehr als so ein Daumen hoch bei Facebook oder ein Like bei Instagram oder ein Like bei TikTok. Das, was hier passiert, das gräbt sich tief in die Seele ein. Die Stimme Gottes, die Begegnung mit Gott, wiegt schwerer als alles nicht gesehen werden und alles verachten, was der Hagar sonst so passiert ist. Und diese Erfahrung, dass Gott sie sieht, verändert sie so sehr, dass sie sogar die Kraft hat, zurück zu Sarah zu gehen, wieder unter ihre Fuchtel zu gehen und sich unterzuordnen. Aber es hat sich in ihr etwas verändert, nämlich, man würde sagen, vielleicht etwas modern, ein Mindset-Change, eine Veränderung des Herzens. Sie weiß jetzt, sie ist eine gesehene Persönlichkeit. Sie ist eine autonome, selbstbewusste, sie ist sich ihrer selbst bewusst, ne, eine selbstwertgesteigerte Persönlichkeit. Sie hat einen Wert und das weiß sie. Jetzt weiß sie, sie ist gesehen. Und ich habe den Eindruck, dass sie auch weiß, dass Gott mitgeht. Es ist der Lebendige. Und wir müssen hier einmal kurz über dieses Gesehenwerden einmal kurz nachdenken. Wenn wir sagen, du bist ein Gott, der mich sieht, da haben wir ganz oft, vielleicht auch aus dem pietistischen Background, ganz oft, ganz schnell, ganz komische Gefühle. Ne? Pass auf, kleines Auge, was du siehst und so, kommen da so alte Lieder in Erinnerung. Da geht's überhaupt nicht drum in diesem Text. Gar nicht. Es ist überhaupt keine Konnotation. Gar nicht. Sondern wir müssen den Kontext der damaligen Götterwelt betrachten. Ich habe das mal irgendwann vor einem halben Jahr erzählt. Die Götter der damaligen Zeit waren alles selbstverliebte Dandys. Die haben sich nicht interessiert für Menschen. Da hat kein Gott irgendeinen Menschen gesehen. Die waren nur mit sich selbst beschäftigt. Dieses Sehen heißt, da ist der Lebendige, ist ein Gott, der sich für mich interessiert. Das ist eine Revolution. Das gab es nicht. Und dieses Sehen, was wir hier hören, hat mehr etwas mit Erlösung zu tun, mit Hinwendung, mit Liebe. Eine Vorstellung, die es überhaupt nicht zu denken gab damals. Das ist das Sehen, was hier gemeint ist. Es ist das Sehen Gottes, der sich klein macht, der sich in die Hilflosigkeit der Menschen hineinbegibt, was an Weihnachten geschehen ist. Das ist etwas, was es eigentlich überhaupt nicht gibt, dass ein Gott sich so klein macht, in die Hilflosigkeit geht. Der Theologe Thomas Bach sagt es, Gott geht in die Hilflosigkeit und dadurch wird die Hilflosigkeit der Menschen geheiligt, weil Gott, der Heilige, dort ist. Weil dort Gott ist. In deiner Hilflosigkeit, in deiner Verzweiflung, in deiner Niedergeschlagenheit. Genau da geht Gott mit hinein und er sieht es. Ihm ist es nicht egal, wie es dir geht. Er geht in deinen Zerbruch und er heilt den Zerbruch und er macht aus dem Zerbruch Dinge, die wir nicht gewagt haben zu denken. Und aus dem Zerbruch entstehen neue Kunstwerke. Es gibt im Japanischen eine Kunstform, aus der man Zerbrochenes beklebt, also zusammenklebt, zerbrochenes Porzellan zusammenklebt und dann mit Gold überzieht. Also eine Tasse fällt zu Boden und die Kunsttechnik, ich komme nicht auf den Namen, fügt diese Einzelteile wieder zusammen, ganz aufwendig, und überzieht diese Einzelteile mit Gold. Und daraus entstehen wunderbare Kunstwerke. Das ist das, was Gott mit deinem Zerbruch machen möchte. Ihm ist das nicht egal. Er kehrt die Scherben nicht auf und wirft sie in den Abfalleimer, sondern er macht sich die Mühe und klebt sie zusammen und macht daraus etwas Neues, Wunderbares, Attraktives, Anziehendes. Er sieht dich. Er hat die Hagar gesehen und er sieht dich. Und weil er dich sieht, möchte ich lernen, hinzusehen. Weil er mich sieht, möchte ich lernen, Menschen zu sehen und zu achten, egal woher sie kommen, welche Religion sie haben, welche sexuelle Orientierung sie haben. Wir haben den Auftrag, Menschen eben zu sehen, weil Gott uns sieht, weil jeder Mensch, jedes Individuum wertvoll ist, weil jeder Mensch von Gott gemacht ist. Lasst uns Menschen sehen, denn Gott hat mich ja auch gesehen. Amen.